Es gilt als das härteste Radrennen der Welt, das Race Across America. 4800 Kilometer von der Westküste zur Ostküste Amerikas. Mit allen Widrigkeiten, die diese Strecke bietet. Höhen, Tiefen, Rückenwind zum Vorteil oder Gegenwind zum Nachteil. Wie Dr. Michael Nehls, den ich schon mehrfach interviewen durfte, zu sehr spannenden Themen. Ich werde die alle in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung verlinken. Wie er dieses Rennen gleich zweimal bewältigt hatte und wie das alles entstanden ist, was er unterwegs erlebt hatte, welche Widrigkeiten er getrotzt hat, das erfährst du in diesem spannenden Interview. Ich möchte über deine persönliche Erfahrung sprechen, wie du es geschafft hast, von einem stark Herzinfarktgefährdeten Anfang 40 zu jemandem, der zweimal das Race Across America, nochmal 4800 Kilometer, und das in 12 Tagen, zu bewältigen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich meine Frau angerufen hatte und gefragt habe, ob sie auch bereit wäre, ne, mir ein Fahrrad zu kaufen. Also ich habe dann auch eins gekauft. Und ob wir einfach gemeinsam sozusagen statt spazieren gehen, etwas sportlicher Fahrrad fahren, um einfach abzuspecken. Das war eigentlich das Ziel. Dann haben wir sogar die ersten Urlaube so gemacht. Dann haben wir die Pyrenäen überquert. Ich weiß noch, also vom Mittelmeer in Atlantik. Das war unfassbar mit so einem Mountainbike damals. Habe ich immer noch, ist mein Ackerrad in der Zwischenzeit geworden, wenn ich mal aufs Feld fahre mit meinem Wägelchen und ja, Ernte und so. Aber damals haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach ein bisschen Fahrrad fahren. Ich habe dann noch die Kinder, haben wir eine Alpenüberquerung gemacht mit allen dreien. Die Kleinste war gerade 10, die saß auf meinem Tandem hinten drauf. Und wir haben einfach versucht, das Fahrradfahren als sportliche Aktivität, weil mein Knie hat nichts anderes zugelassen, sozusagen ins Leben, ein bisschen ins Familienleben zu integrieren. Also egal, wo wir hingefahren sind, wenn es irgendwie ging, haben wir es mit dem Fahrrad gemacht. Die Distanzen wurden dann auch immer länger, die wir gefahren sind. Meine Frau hat dann nicht mehr ganz so im extremeren Bereich mitgemacht, aber ja, sie war auch dann sehr, sehr fit. Ich selber hatte aber das Gefühl, jeder Kilometer, den ich auf dem Fahrrad sitze, ist ein geschenkter Kilometer. Also es ist so ein Geschenk. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ich bin oft von der Arbeit nach Hause gekommen, nur vielleicht um das eine Anekdote zu erzählen. Ich bin oft sehr gestresst von der Arbeit gekommen. Ich habe wirklich 7 Tage die Woche 12 Stunden gearbeitet. Ich kam dann abends nach Hause und meine Frau hat dann schon gemerkt, wie ich im Stresszustand ich bin und dass man mit mir eigentlich gar nicht richtig reden kann. Und da war immer der Spruch von ihr, also das war vor meiner Entscheidung, ein Fahrrad zu kaufen, war immer, trink erstmal ein Bier und dann reden wir. Ja? Trink erstmal ein Bier, dann komm erstmal runter. Ja, so typisch. Ja. Und das war gar nicht böse gemeint und die wollte auch nicht, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, aber das war so fast schon der Reflex, um mir zu signalisieren, du bist gerade nicht in einem guten Zustand, weil ich kenne das ja, bespreche ja oft über Ego-Depletion. Eine Konsequenz der Ego-Depletion ist ja, also im erschöpften Gehirn habe ich ja darüber geschrieben, auch im indoktrinierten Gehirn, dieser Zustand, den man eben erreicht, wenn man tagsüber sehr viel gearbeitet hat, vor allem sozial oder intellektuell, dass man eben am Abend dann, mein Sohn sagt dann immer, man kann da nicht mehr nett sein. Und ja, man ist dann wirklich noch, man reißt sich zusammen, aber irgendwann, gerade im familiären Umfeld, will man einfach mal sein, wie man ist, aber man ist dann eben nicht mehr so fähig, jedes Wort, was man so sagt, auf die Goldwaage zu legen, bevor man es ausspricht. Und deswegen trink erstmal ein Bier. Als ich dann mit dem Fahrradfahren angefangen habe, hat sie gemerkt, wow, das hilft hier auch. Und dann hat sie mir immer gesagt, geh doch, mach erstmal eine Radtour, ein Stündchen, und komm, dann reden wir. Also es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, mein Puls, der ja von der Arbeit recht hoch war, dass der sogar beim Fahrradfahren nach unten ging, anstatt nach oben. Ja, dass ich mich eher erholt habe sogar, das war nicht nur gefühlt, aber das ist halt immer erstmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde auf dem Fahrrad und dann ging plötzlich der Puls irgendwie so gefühlt runter, der Druck runter und dann hat das Leben wieder neu angefangen und deswegen war für mich auch dann beim Radfahren, wenn ich dann so am Wochenende gefahren bin, nicht das Ziel, möglichst schnell irgendwo hinzukommen, sondern wie viel Stundenzeit habe ich, ja, und wie viel Zeit kann ich mir nehmen. Und die Strecken wurden halt immer länger und länger und ich wollte nicht schneller werden, ich wollte länger fahren. Ich wollte wissen, was ist in der nächsten Hügel, schaffe ich den, erreiche ich den, komme ich noch ein Stückchen weiter. Meine Firma war in München, mein Elternhaus und auch das von meiner Frau ist in der Nähe von Freiburg, also die beiden Häuser, das ist nicht eins, aber wir sind dann eben oft in Freiburg gewesen. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie meiner Frau sagte, du, ich probiere mal, ob ich nach Freiburg radeln kann. Ja?
Von München.
Von München, ja, das sind so knapp 400 Kilometer. Da dachte ich, okay, probiere ich mal. Erstmal bin ich gescheitert, da hat sie mich dann irgendwo auf halber Strecke abholen müssen. Da hat es aber auch ziemlich geregnet plötzlich. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Und ja, und dann nach ein paar Jahren war es dann so, dass ich sagte, okay, jetzt fahre ich mal am Samstag hin und am Sonntag wieder zurück, ja. Hat auch funktioniert. Und dann habe ich gedacht,
okay, du bist an zwei Tagen dann um die 800 Kilometer gefahren.
Genau, genau. Aber wie gesagt, alles in einem gemütlichen Tempo, gut zum Leistungszustand, den ich dann zu dem Zeitpunkt auch hatte. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ich muss irgendwo mal ein Radrennen fahren. Ja, ich habe ja vorhin auch mal erzählt, ich war ja mal Marathonläufer, habe dann noch zum Zeitpunkt des Physikums, habe ich dann Freiburg-Marathon gewonnen.
Also, du hast also auch eine gute Grundlage gehabt, Michael,
ich war wenn mal ich mir ein Sportler.
Erlauben darf, wenn du sagst, gemütliches Fahren, weil ich glaube, da können sich jetzt wenig drunter vorstellen, aber es interessiert bestimmt einige. Heißt das für dich, dass du dich dann zum Beispiel total entspannt neben mir hättest unterhalten können oder war das dann schon etwas anstrengend, aber es ging gut?
Also Fahrradfahren ist bei mir so, ich habe so einen Maßstab, wo ich sozusagen in der, im aeroben Bereich bin, also nicht anaerob werde. Und Aero bedeutet, dass man sich tatsächlich unterhalten kann. Und der Trick bei mir ist, ich muss mit geschlossenem Mund Fahrrad fahren können.
Okay, also nur durch die Nase atmen, ein- und ausatmen.
Wenn die Nasenatmung reicht, dann ist man ungefähr bei, maximal bei 70% des, sagen der Leistungsfähigkeit. Also unter 70%, maximal 70% und damit ist man eigentlich im aeroben Bereich, sagt man. Und das ist eigentlich gemütliches Radfahren.
Und super für die Grundlagenausdauer, ja. Kann ich bestätigen, weil ich habe ja im März die Cardio-Challenge gemacht, gibt es ja auch als YouTube-Video. Und ich bin da auch jeden Tag, sechs Tage die Woche, 45 Minuten genau, also die meiste Zeit genau in diesem Pulsbereich gefahren. Und was man innerhalb von einem Monat erreichen kann, und ich bin schon auf einem hohen Niveau sportlicherseits, das ist schon wirklich krass. Und deswegen, wenn man frisch anfängt und das macht, was du gerade sagst, gemütlich anfangen, kein Leistungsdruck, kein Ziel von Zeit, sondern einfach fährt und eben Nasenatmung, dann kommt man unheimlich weit und das schon innerhalb von einem Monat und das motiviert ja weiterzumachen.
Ja, deswegen wurde das Radfahren mit den längeren Strecken eigentlich nicht zu einem kardiovaskulären Problem, also Herz-Kreislauf-Thema, sondern eher zu einem mentalen Thema und einem Thema des Metabolismus, des Stoffwechsels. Weil es kennen ja Marathonläufer, kennen das ja, da kommt ja sozusagen, man hier, rennt man irgendwann gegen eine Wand, das ist meistens so nach 30 Kilometern, weil man eben 30 Kilometer, egal wie schnell man läuft, letztendlich seine Kohlenhydratreserven aufgebraucht hat. Und auch die Fettsäuren, habe ich mal einen Radprofi erklärt, verbrennen ja im Feuer der Kohlenhydrate. Das heißt, ohne Kohlenhydrate geht gar nichts. Man kann nicht rein Fettburning machen, man braucht immer etwas Kohlenhydrate. Und deswegen war halt die Aufgabe, so zu fahren, dass man lange fahren kann, ohne dass man eben gegen die Wand fährt sozusagen, stoffwechseltechnisch, also immer genügend Energie zuführt. Und das regelmäßig zu machen. Und da habe ich viel experimentiert mit mir selber, was ist halt sozusagen, was funktioniert für mich, mit was kann ich am besten mich ernähren. Wenn wir noch über das Race Across America reden, da reden wir davon mindestens 10.000 Kalorien am Tag, wie führt man die zu? Vor allem so, dass der Magen-Darm dann auch nicht rebelliert, dass man da keine Probleme hat. Also wirklich eine Strategie, die halt immer sozusagen mit der eigenen Natur im Einklang ist, dass man immer diese Homöostase bewahrt, während man fährt. Immer dieses Gleichgewicht hat, dass man einfach im Prinzip nie aufhören müsste eigentlich, wenn nicht dann irgendwelche andere Bedürfnisse kommen, wie zum Beispiel Schlaf. Ja? Aber das war ja dann auch mit der Strategie beim Race Across America, dass eben da eine die Methusalem-Formel anzuwenden und das zu machen, was alle anderen tun.
Lass uns da mal direkt einsteigen. Irgendwann kam die Entscheidung, okay, du machst dieses völlig verrückte Radrennen mit. In welchem Jahr war das dann? Die Entscheidung und wie lange hast du dich vorbereitet?
Also die Entscheidung war, glaube ich, so 2-3 Jahre, nachdem ich mit dem Fahrradfahren angefangen hatte. Also das war also 2003, 2004, 2004 war das. 2005 habe ich dann auch zum ersten Mal probiert, mich dafür zu qualifizieren. Man muss ja qualifiziert sein, man darf nicht jeder mitfahren. Die Qualifikation besteht in einen, meistens überall verschiedene Formate, überall auf allen Kontinenten sozusagen, wo Leute sich qualifizieren können. Ich habe mich versucht zu qualifizieren in Florida. Das war deswegen, weil ich dann eine Einladung hatte, mich zu treffen mit Dennis Selko, das war eigentlich der berühmteste Alzheimer-Forscher in der Zeit, ist halt immer noch. Er berät praktisch alle Pharmafirmen. Er ist bei mich auch bekannt geworden, weil er in der Süddeutschen Zeitung mal gefragt worden ist, oder von der Süddeutschen Zeitung, was kann man denn tun, Herr Selko? Sie als der berühmteste Alzheimer-Forscher, was kann man tun gegen Alzheimer? Wie kann man da Vorbeugung betreiben? Und er sagt, ja, such dir die richtigen Eltern aus, sprich, schau, dass du die gescheite Gene hast und stirb früh. Weil es letztendlich nicht vermeidbar ist. In der Zwischenzeit mit meiner Unified Theory, in meinen Büchern, habe ich das komplett widerlegt. Ist auch in der Zwischenzeit klar widerlegt. Also ich war da meiner Zeit voraus, aber in der Zwischenzeit ist die Evidenz eindeutig. Alzheimer ist nicht durchs Alter verursacht, sondern nur durch den Lebensstil. Trotz allem, damals war er eben, habe ich noch die Pharmabrille aufgehabt und wollte halt ihn als Kooperationspartner haben, vor allem eine Firma in den USA, mit der er als Berater auftrat. Und weil ich eben nach Florida musste, wo er sein Ferienhaus hatte und ihn besuchen sollte, habe ich eben herausgefunden, da ist in der Nähe so wie Daytona, heißt Sebring, so eine Autorennstrecke, kreisrund sozusagen, und da können Leute jetzt 24 Stunden Fahrrad fahren, und wer da, glaube ich, um die 700 Kilometer fährt an einem Tag, der ist
qualifiziert. Im Kreis?
Im Kreis rum immer, ja.
Und da bin ich halt. Die Strecke von einem Kreis?
Ich glaube so 2 Kilometer, 2,5.
Und dann, also nochmal ganz kurz, weil das ist auch eine mentale Geschichte. Das heißt, du fährst ungefähr 350 Mal im Kreis.
Ja, sowas in der Art war das. Und okay. Naja, auf jeden Fall bin ich da halt hingeflogen. Und habe noch einen Freund eingeladen, der später dann im Hochschulen Race Across America der Teamleader war, Horst Hauber. Und der ist dann auch noch hingeflogen. Dann habe ich sogar ein erste Klasse-Ticket geschickt, damit er überredet ist, mitzukommen. Der ist dann schnell rübergeflogen. Ich hatte genug Meilen gesammelt durch meine CEO-Tätigkeit, habe ich ihn einfach eingeladen. Naja, aber ich war praktisch nicht wirklich mental, also, oder vor allem nicht körperlich vorbereitet. Ich habe dann gemerkt, oh Gott, mir gehen die Kalorien aus. Also ich kann mich nicht, bin ich nicht ernährt. Er hat dann irgendwie ganz schnell noch irgendwo kleine Brezeln besorgt. Die waren natürlich auch komplett falsch. Und ich habe dann das Rennen irgendwann in der Nacht aufgegeben, nach 500 Kilometer. Und bin aber trotzdem in meiner Altersklasse, ich war ja schon über 40, bin ich dann, glaube ich, sogar Erster oder Zweiter geworden. Also wurde ich dann,
weil die anderen früher aufgegeben hatten?
Oder? Ja, viele waren einfach jünger, die da mitgemacht haben. Und die älter waren, da war noch einer dabei, der ist durchgefahren, aber halt so langsam, dass er im Schnitt sogar am Schluss weniger Kilometer auf der hatte wie ich. Aber trotzdem war es nämlich gescheitert. Ich habe mich nicht qualifiziert. Aber ich habe wieder aus der Erfahrung gelernt und habe 10 Punkte aufgeschrieben, die alle schiefgelaufen sind. 10 Punkte. Und diese 10 Punkte habe ich berücksichtigt, beherzigt und bin dann 2005 in der Schweiz nochmal zu einem Qualifikationsrennen gegangen. Das war 2007 dann. 2007 habe ich mich dann in der Schweiz versucht zu qualifizieren. Und das war ein Rennen, auch 720 Kilometer rund um die Schweiz mit vielen Höhenmetern, über viele Pässe. Und da durfte man nicht langsamer sein wie 15% von der Zeit langsamer als der gewinnt. Alles sind zeitgleich losgestartet, waren so 50, 60 Teilnehmer. An der Startlinie habe ich dann nochmal eine Rede geschwungen, habe gesagt, Leute, sind wir doch alle schlau, fahren wir alle gemeinsam als Gruppe, dann ist keiner langsamer wie 15% und wir haben einen entspannten Tag vor uns. Fanden alle irgendwie gut, bis dann der Startschuss kam und der Erste davon geprescht ist und die anderen hinterher. Und dann
Einer
reicht schon, um das Ganze, um das, war wie gesagt, teamfähig waren die nicht alle. Aber dort habe ich mich dann qualifiziert. Da bin ich dann als unter den 15% geblieben, habe mich qualifiziert. Das war 2006, Entschuldigung, ich bringe Zahlen durch. 2006, wollte dann 2007 das Race Across America machen. Und konnte das aber allerdings nicht. Und weil genau zu dem Zeitpunkt meine Firma verkauft wurde. Und da hätte ich schlecht sozusagen mich in Amerika aufhalten können. Bin dann aber stattdessen das Race Across the Alps gefahren. Es waren dann 13.500 Höhenmeter an einem Tag. Durch über 13 Alpenpässe. Und habe dort halt meine Methode sozusagen dann noch verfeinert. Herausgefunden, wie ich eben mich optimal ernähren muss. Wusste es allerdings schon durch Erfahrungen, die ich dann kurz vor dem Rennen dann auch schon vorher gesammelt hatte auf Mallorca. Da habe ich mal so ein Trainingslager gemacht und habe eben herausgefunden, dass man tatsächlich diese Strategie, die ich vorhatte, umsetzen kann. Ganz kurz vielleicht zur Strategie selber, denn die war auch revolutionär dann, was das Race Across America angeht. Und zwar muss man sich im Klaren darüber sein, was hier geht. Hier geht es darum, dass man von der Westküste in der Nähe von Mexiko, Oceanside, San Diego, also das liegt zwischen San Diego und Los Angeles, in der Nähe also von Mexiko an der Grenze am Pazifik, quer durch die USA fährt, über die Rocky Mountains, durch die Great Plains, über die Appalachen, die extrem gefaltet sind, steil sind und dann eben an der Küste ankommt, in dem Fall Annapolis, ist in der Nähe von Washington, auch wieder am Meer, am Atlantik. Die Strecke ist exakt vorgegeben, man darf keinen Meter davon abweichen und es ist ein Einzelzeitfahren.
Es gibt Strafpunkte, ja.
Und es ist ein Einzelzeitfahren, also das heißt, es ist nur eine einzige Etappe. Also wenn man bei der Tour de France vielleicht 48 Kilometer als Einzelzeitfahren fährt, also alleine gegen die Uhr, nur gegen sich selbst, fährt man hier die 4800 Kilometer gegen die Uhr, eine Etappe. Und das heißt, natürlich klar, bei der Tour de France macht natürlich keiner jetzt noch eine Pause und geht auf die Toilette zwischendurch oder trinkt noch einen Kaffee irgendwo, sondern man fährt nonstop. Und diese Non-Stop-Strategie hat sich auch beim Race Across America etabliert, sehr, sehr früh. Schon die ersten Rennfahrer, also da waren vier Leute, die haben sich da überlegt, das zu machen. Und der eine hat die anderen drei überrascht, weil er einfach auch die Nacht immer durchgefahren ist. Der hat versucht, mit minimalstem Schlaf, maximal eine Stunde am Tag, das Rennen zu gewinnen und hat es auch gewonnen. Und das hat natürlich alles verändert. Ab dem Moment war das die Standard-Rennstrategie. Und es war im Prinzip, ist das Race Across America ein Wettkampf um die Fähigkeit, mit minimalstem Schlaf seinen Verstand zu behalten, das Ziel zu erreichen. Und das ist im Prinzip die Rennstrategie gewesen. Und als ich dann eben für das Race Across America trainierte, habe ich ja die Methusalem-Strategie entwickelt. Und da ist ja ein Element, Schlaf, Eigenzeit, sich zu besinnen, zu regenerieren. Und dieses Element, was eben auch ein natürliches Element ist, zu unserer Artgerechtigkeit gehört, das wird natürlich massivst, im Englischen würde man sagen, violated, was das deutsche Wort dafür, ja, also missachtet. Mhm. Und das heißt, die sind alle mit Schlafmangel gefahren und ich habe dann akribisch versucht herauszufinden, woran scheitern die meisten? Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Rennen gefahren bin, gab es schon irgendwie 30 Rennen im Schnitt. Kommen 20 Leute an, 20 nicht. Also es gab hunderte von Leuten, die es eben versucht hatten, aber gescheitert sind. Und dann habe ich halt versucht herauszufinden, woran scheitern die Leute. Habe mit Ärzten gesprochen, die betreut haben, also Teamärzte. Woran scheitern die Menschen? Und dann hat sich herausgestellt, es gibt viele, viele Gründe, warum die Menschen scheitern, aber im Prinzip was konnten sich alle reduziert werden auf einen grundlegenden Fehler, die Rennstrategie, nicht zu schlafen, nicht zu erholen, was das Immunsystem zerstört, was das mentale Immunsystem zerstört, Paranoia, praktisch jeder nach zwei, drei Tagen fangen die Leute an, Briefkästen als, keine Ahnung, Panzerhaubitzen zu sehen oder was auch immer, oder dass die anfangen sich zu bewegen oder sehen plötzlich Menschen am Straßenrand stehen, die gar nicht da sind. Einer, der das Rennen fünfmal gewonnen hat, gegenüber der New York Times zum Beispiel gesagt, es ist sogar seine Rennstrategie, in diese Paranoia zu fallen. Das war Jure Robitsch. Er hat fünfmal das Rennen gewonnen, bin zweimal das Rennen gefahren, beides Mal hat er es gewonnen. Habe ich mir auch unterhalten im Race Across America Video, was wir gedreht haben, habe ich ihn sogar interviewt. Das war ein Jahr, bevor er dann gestorben ist, hat einen Radunfall gehabt, ist verstorben danach. Und der hat der New York Times gesagt, er ist selbst Soldat und sein ganzes Team bestand aus Soldaten und die waren auch in Camouflage, also wirklich in, das ganze okay. Team ist da am Start gewesen und alle das haben
die mentalen Setup eines Krieges.
Ja genau, die haben da Krieg geführt und die haben ihn sogar die ersten 48 Stunden ohne eine Pause fahren lassen, sodass er, was ich einen mentalen Overload nenne, dann in die Paranoia geraten ist. Und in der Paranoia hat sich bei ihm immer da ein albtraumhaftes Geschehen sozusagen realisiert in seinem Kopf, dass eben er von Mujahedins auf Pferden verfolgt wird mit Kalaschnikows sozusagen und er unter Beschuss geraten könnte. Und wenn dann irgendwo das Auto stand von seinem Begleitfahrzeug, dann ist er hingegangen, hat ihm gesagt, mach bitte auf, ich muss mich, rettet mich. Und die haben die Fensterscheiben hochgedreht und ihn durchgerufen, ja, die kommen tatsächlich, fahr schneller. Ach. Und mit der Strategie wohl hat er das Rennen ein paar Mal gewonnen. Also absolut irre. Und für mich war natürlich vollkommen klar, ich wollte relaxed fahren, entspannt fahren. Ich habe deswegen gesagt, es muss eine andere Möglichkeit geben und habe da einfach mal hochgerechnet. Ich habe gesagt, naja, 4800 Kilometer, 12 Tage sind 400 Kilometer am Tag. Ist natürlich ohne Puffer dann in dem Fall. Da darf gar nichts schief gehen, also Risiko. Rechnen wir mal lieber 11 Tage, sind 440 Kilometer am Tag. Wie kriege ich die 440 Kilometer hin, ohne auf Schlaf zu verzichten? Dann habe ich das auf Mallorca mal getestet, habe 2 Tage relativ hart trainiert und habe dann meinen 3. Tag gehabt, das war der Pausentag, und habe gesagt, naja, Pausentag, cool. Wie gestalte ich denn? Normalerweise aktive Regeneration, 1 Stunde Radeln, ein bisschen Gymnastik. Naja, ich mache mal ein bisschen länger. Lass uns mal um die Insel radeln, ja, so 200 Kilometer, aber eben entspannt. Also ich habe ein Pulsmesser dabei gehabt, der Puls durfte nie über 100 gehen. Also wirklich Regenerationsfahren, und habe dann festgestellt, ich habe eine flache Strecke gewählt, also nicht in die Berge von Mallorca, dass ich tatsächlich so einen 5, 6, 27er Schnitt fahren konnte mit einem Durchschnittspuls von 95.
Und das entspricht ungefähr wie viel Watt auf dem Fahrrad?
Das waren so um die 140 Watt. Und dann habe ich gesagt, okay, mit 140 Watt kann ich einen Schnitt fahren, der mich nach 15 Stunden diese Strecke bewältigen lässt. Und ich war dann sogar regeneriert, ich konnte am nächsten Tag wieder hart trainieren auf Mallorca. Das habe ich gedacht, okay, also wenn das geht, das kann ich ja doppelt so lang fahren. Und dann war eben diese Idee geboren, ich meine, die war vorher schon da, aber die war damit getestet und eigentlich verifiziert. Ich kann 400 Kilometer an einem Tag müsste ich fahren können, habe es dann auch mal probiert, bin dann von Freiburg nach München gefahren und am nächsten Tag wieder zurück, eben mit dieser entspannten Strategie. Und dann habe ich das auch im Tourmagazin mal, habe ich zufällig jemanden getroffen auf so einer Bike-Show, weil ich Sponsoren gesucht habe für mein Rennen. Ich habe ja nicht so viel Geld gehabt, dass ich das ohne selbst finanzieren hätte können. Die Firma wurde zwar verkauft, aber ich war nicht großer Aktionär, und meine Aktien waren noch keine A-Aktien oder B-Aktien, sondern nur Mitarbeiteraktien. Die wurden also sozusagen, die haben noch den Rest an Geld bekommen, der noch übrig war. Das heißt, ich habe nicht viel Geld gehabt und wollte Buchautor werden. Und wie gesagt, meine Frau musste ja noch Geld verdienen, damit wir das uns überhaupt leisten konnten, dass ich Bücher schreibe. Also das Race Across America war eigentlich nicht in unserem Budget. Und da musste man ja ein Team rüberschicken mit Flugzeug und allem drum und dran und Autos mieten und die ganze Strecke fahren. Und
Unterkünfte.
Es war ziemlich teuer, und deswegen musste ich Sponsoren finden. Dazu muss man eigentlich sagen, ich bin außer der Qualifikation für das Race Across America noch nie ein Radrennen gefahren. Ich war nie Radrennfahrer in meiner Kindheit. Ich habe mein erstes Rennrad gekauft ein paar Jahre vorher.
Also mit 45 Stunden. Du bist einmal 24 Stunden im Kreis gefahren, einmal über die Alpen, jetzt mal ein bisschen überspitzt.
Genau, also kann ich so ein Rennen fahren?
Das war es wahrscheinlich.
Hat mir keiner richtig geglaubt, und dann noch mit dieser verrückten Strategie. Aber ich stand dann in der Schlange bei diesem Journal eben, beim Tourmagazin. Die haben gesagt, kommen Sie später nochmal, es ist gerade kein Reporter da, die sind alle unterwegs und unterhalten sich mit anderen Sportlern auf dieser Bike-Messe, Fahrradmesse in Friedrichshafen. Und dann haben die eben gesagt, naja, gut, komm am Abend einfach zum Abendessen, wir haben da die alle, dann sind alle da, kommen wir einfach später nochmal. Und dann bin ich hingegangen, stand in der Reihe, wirklich so in der Schlange vom Buffet, und fang an mit dem Vordermann ein bisschen mich zu unterhalten, erzählt ihm halt von Race Across America, und da stellt sich eben raus, recht zufällig, dass das der Herausgeber war vom Tourmagazin.
Ja.
Und er war gleich so angefressen, dass er gesagt hat, ja, er ist auch Fotograf, er macht dann die Fotos, er würde da mitkommen, er will da dabei sein. Und mit ihm natürlich, hatte ich natürlich dann klar wurde, die werden eine Reportage über mich machen, eine große. Da war natürlich klar, da waren die Sponsoren, standen dann Reihe dann da. Das war wirklich dann der Durchbruch für mich. Ich habe dann Fahrräder geschippt bekommen und den Helm und die Brille und die Nahrung und alles wurde rübergeschippt. Und das war dann eine richtig coole Sache. Aber natürlich hat mir kein Mensch geglaubt, dass ich das wirklich hinbekomme. Ich allerdings war so sicher, dass ich mir sogar so sicher war, dass ich sagte, okay, wenn ich im Ziel ankomme, werde ich möglicherweise nicht so erschöpft aussehen wie die anderen, die schlaflos sind. Weil mir war plötzlich vollkommen klar, ich kann in 15, 16 Stunden am Tag diese Strecke bewältigen, diese 440 Kilometer, und habe tatsächlich Zeit, jede Nacht 8, 9 Stunden zu schlafen, sprich in ein Hotel zu gehen an der Strecke Und ja, richtig zu schlafen. Nicht nur eine Stunde am Straßenrand auf einer Matratze, sondern wirklich im Hotel duschen, rasieren, das ganze Programm. Und das habe ich vorgehabt. Und deswegen war mir auch relativ schnell klar, wenn ich da am Ziel ankommen sollte, wird man mir gar nicht glauben, dass ich das mit legalen Mitteln gemacht habe. Mhm. Man wird gleich vermuten, der Typ ist gedopt. Ja, Doping-Affären gab es ja bei der Tour de France, wurden ja alle bekannt. Das kann der nur gedopt geschafft haben. Also bin ich hin an die Uni, ans Sportmedizinische Institut hier in Freiburg, habe gesagt, Leute, ihr müsst irgendwie sicherstellen, dass ich der Welt beweisen kann, dass ich nicht dope. Und dann haben die angefangen, schon Wochen vor dem Rennen mir jeden Tag Blut abzunehmen, haben mein Blutvolumen gemessen, haben gemessen, ob meine Retikulozyten, das sind die kleinen roten Blutkörperchen, die neu gebildet werden, die haben noch Zellkern, deswegen heißen die so, dann stoßen die später aus, aber wenn die Rate hochgeht, ist es ein Hinweis für Epo-Doping zum Beispiel. Aber wir haben eigentlich alles getestet. Ich habe gesagt, in die Blutproben, habe gesagt, die werden eingefroren, die könnt ihr aufheben. Für immer. Und wenn irgendwann mal später jemand kommt und sagt, der Nils könnte gedopt haben mit etwas, was damals noch nicht bekannt war, aber heute bekannt ist, dann dürfen diese Proben getestet werden, weil ich habe garantiert nichts genommen. Dann habe ich gesagt, ich wäre auch schön, wenn das Ganze vielleicht auch leistungsmäßig untersucht wird. Dann haben die tatsächlich auch jeden Tag während dem Rennen mir Blut abnehmen lassen. Wir haben einen Arzt dabei gehabt, der war eigentlich Hals-Nasen-Ohrenarzt, also der war kein Spezialist für Sport. Mhm. Und der Herr Geißler war eben dabei, von Tourmagazin, der hat dann auch fotografiert und gefilmt, wenn die Blutabnahmen gemacht worden sind, in diese Dopingfläschchen rein. Dann haben wir das alles auf Trockeneis am Ende des Rennens nach Freiburg geschickt und es wurde sogar dann eine wissenschaftliche Studie gemacht mit meinen Blutwerten, mit den Wattwerten, mit den Herzfrequenzwerten. Es wurde alles dokumentiert, jede Umdrehung des Pedals wurde sozusagen registriert und mit dem Gesamtpaket von Daten wurden dann auch wurde alles analysiert und wurde dann von der Uni Freiburg eben publiziert als Race-Strategie eines RAM-Teilnehmers, als Alternative und es wurde dann sogar mit den Werten festgestellt, dass ich im Ziel fitter war wie am Anfang.
Ja, Wahnsinn.
Was dazu geführt hat, dass als ich ins Ziel reinfuhr, man mir tatsächlich nicht glaubte, dass ich ein Race Across America Fahrer bin.
Dass du irgendwo am Schluss dazu gestoßen bist.
Genau, das war auch schon am Anfang der Fall, am Anfang des Rennens. Was natürlich ein Riesenproblem für uns erzeugte, und zwar folgendermaßen. Die Strecke ist zwar nonstop, trotzdem gibt es Kontrollstationen unterwegs. Alle 100 Kilometer kann man sagen. Also 50 Kontrollstationen auf der ganzen Strecke. Und wenn man dann nach 1000 Kilometern an eine Kontrollstation kommt, dann können die hochrechnen, was mit der Durchschnittsgeschwindigkeit war bisher und signalisierten dann an die nächste Kontrollstation aufgrund des Durchschnittstempos, wann ich ankommen werde. Mhm. Gibt es auch wirklich solche Tafeln, Expected Arrival Time, also ja, wann sozusagen der Teilnehmer ankommt. Jetzt muss man dazu sagen, ob ich jetzt nachts 8 schlafe, reduziert dadurch meine Durchschnittstempo. Anstatt die 30 km/h, die ich tatsächlich gefahren bin, ich glaube es waren 28 Ungrad genau, bin ich halt im Schnitt dann doch nur knapp 20 km/h gefahren, weil ich ja nachts geschlafen habe. Ne? Das heißt, mein Durchschnittstempo nach 1000 Kilometer war nicht viel anders wie das von den anderen Teilnehmern, die eben die Schlaflosstrategie gefahren sind, aber deswegen immer langsamer wurden. Weil die eigentlich ohne Erholung werden die immer langsamer, bis sie irgendwann mal vom Fahrrad kippen, dann werden sie did not finish. Und die eben Glück haben, dass sie mit dieser Schlaflosstrategie durchkommen, kommen natürlich halbtot im Ziel an, sind dann krankenhausreif. Naja, und jetzt hat man eben gesagt, naja, der Nils, 20 km/h, die nächsten 100 Kilometer, in 5 Stunden wird Nils ankommen. Ich habe aber gerade ein paar Stunden vorher aus dem Bett gestiegen, kam an der ersten Station an.
Du hattest Druck in den Pedalen.
Die haben mich angeguckt, die haben gesehen, der ist rasiert, der sieht erholt aus. Die haben uns wirklich nicht geglaubt, dass ich in Race Across America, ich habe wirklich mehrfach gehört, you are not a Ram Rider. Dann kamen die 100 Kilometer. Ich fahre jetzt einen 30er-Schnitt, das heißt, ich bin in 3 Stunden und 20 Minuten oder so, 3 Stunden 15 Minuten, komme ich dort an. Expected Arrival Time war aber in 5 Stunden. Jetzt komme ich da an, immer noch relativ erholt aussehend, aber 1,5 Stunden schneller. Die einzige logische Schlussfolgerung daraus ist, der Typ ist im Auto mitgefahren, ein Stück der Strecke. Oder hat sich ans Auto gehängt mit dem Finger oder mit den Händen, ja. So wie man es in der Tour de France ab und zu mal sieht, wenn die Flaschen übergeben, die Trinkflaschen. Das heißt, ab dem Moment, wo diese Diskrepanz aufgefallen ist, das war relativ früh schon, nach den ersten 500 Kilometer haben die schon gemerkt, nach den ersten 1000 war es schon, weil da war schon der erste Nacht dazwischen, da haben die gemerkt, okay, da ist was faul, da stimmt was nicht. Und ab dem Moment wurde ich der am besten überwachte Radfahrer. Die haben wirklich dann Leute aus, die eigentlich unterwegs überall beobachten sollten, haben dann wirklich uns auf die Fersen gesetzt und haben gesagt, der macht irgendwas, was keiner macht.
Ja, schlafen.
Und einer hat mich beobachtet, der war ständig bei uns, der hat auch, war auch Reporter, der Danny Chu heißt der, und der hat zweimal das Race Across America gewonnen. Und der hat mich dauernd gefragt, was machst du denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist ja so fit. Wenn du so fit bist, musst du das Rennen doch gewinnen. Du kannst doch jetzt nicht heute Nacht ins Bett gehen und schlafen. Fahr weiter, du gewinnst das Rennen. Ne? Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht schlafen würde, würde ich nicht so fit sein und das Rennen möglicherweise gar nicht beenden. Ja, das hat er nicht begriffen.
Aber nehmen wir das als ganz wichtige Botschaft, als Metapher für das gesamte Leben. Wer nicht auf den guten Schlaf achtet, der fährt irgendwann gegen die Wand.
Ja, und die anderen sind sogar am Anfang so schnell gefahren, also während ich einen Schnitt von 30 losgefahren bin, sind die einen Schnitt von 40 km/h losgefahren, also wirklich war schon wieder bei der Tour de France. Ich war innerhalb von 3-4 Stunden nach dem Start, war ich komplett alleine, habe niemanden mehr von denen gesehen, die waren alle weg. Ganz einsam am Ende bin ich gefahren, steht auch auf meiner Wikipedia-Seite, ich bin nie überholt worden, weil die alle weg waren. Also nie überholt worden, wenn ich auf dem Fahrrad saß.
Ja.
Die waren einfach alle vom Start weg schon weg. Die konnten mich gar nicht überholen. Allerdings, dadurch, dass ich eben nachts immer geschlafen habe, konnte ich ein schnelleres Tempo fahren. Und die wurden immer langsamer und langsamer, langsamer. Aus den 40 wurden 30, dann wurden 20 und irgendwann tuckern die wirklich nur noch mit 10, 12 km/h an der Grenze dessen, wo sie eigentlich schon fast umkippen, wenn sie nicht aufpassen. Und da passieren auch sehr viele Unfälle dann. Die Leute kippen einfach während dem Fahrradfahren um, haben Sekundenschlaf, vor allem bei den Abfahrten. Es gab dann auch schon Todesfälle aufgrund dessen. Mhm. Naja, und dann fängt man an, die wirklich tatsächlich zu überholen, dann nach und nach. Und manche überholt man dann erst am Abend. Die fahren weiter, ich gehe ins Bett. Am nächsten Tag überholt man sie dann aber schon am Mittag. Und dann übernächsten Tag am Morgen und irgendwann überholt man sie gar nicht mehr, weil die Nacht, die ich schlafe, nicht mehr ausreicht, um die Distanz, die man zwischen sie gebracht hat, dass sie die noch einholen. Und so war ich dann wirklich von 50 Teilnehmern beim ersten Rennen, dann glaube ich war ich Sechster, beim zweiten Mal war ich Siebter im Ziel. Und ich war mir ziemlich sicher, wenn das Rennen nochmal so lang gewesen wäre, hätte ich es gewonnen, weil selbst der Juro Robic, die ersten 600 Kilometer war er deutlich schneller wie ich, einige Stunden. Die letzten 600 Kilometer ist er deutlich langsamer gewesen als ich. Das heißt, er hat sein Rennen zwar gewonnen, aber wäre das Rennen noch ein paar Tage länger gegangen, hätte ich auch ihn überholt.
Ja, nicht nur das. Der kam ja völlig gesundheitlich erledigt ins Ziel. Im Vergleich zu dir, du kamst frischer als zum Start. Das muss man sich mal vorstellen, nach knapp 5000 Kilometer auf dem Rad.
Ja, ja, also es wurde auch dann bewiesen, dass es tatsächlich so war. Meine Leistungswerte sind in die Höhe gegangen. Es war praktisch wie eine Art Trainingslager ein langes. Und was eben interessant war, war eben, dass wir auch dauernd beobachtet worden sind. Und das Problem ist, nicht nur Fehler von mir, also wenn ich tatsächlich irgendwo gegen Regel verstoßen würde, auch Fehler meines Teams wurden geahndet mit Zeitstrafen. Nach 5 Zeitstrafen wird man aus dem Rennen genommen. Eine Zeitstrafe bedeutet, eine halbe Stunde muss man irgendwo gezwungenermaßen pausieren. Und die erste Zeitstrafe hatte ich zum Beispiel mit mir eingeheimst, weil der Reporter, typisch Reporter eben, auf eine Strecke ging, die für die Begleitfahrzeuge gesperrt war. Aber der wollte unbedingt dort seine Fotos machen, ist dahin gefahren. Das Begleitfahrzeug wurde erkannt als mir zugehörig und ich habe eine Zeitstrafe von einer halben Stunde bekommen. Oh. Hat mir übrigens dann 2 Platzierungen gekostet. Ich wäre, glaube ich, sogar als Vierter im Ziel gewesen und nicht als Sechster beim ersten Rennen ohne diese Zeitstrafe. Und die zweite Zeitstrafe habe ich zum Beispiel bekommen, als ich nachts, also gegen Abend, dann auf die Toilette musste. Es war kurz vor dem Hotel, ich konnte aber nicht mehr bis zum Hotel warten, musste auf die Toilette und da war ein Restaurant in dem Dorf. Es war allerdings auf der anderen Straßenseite und da war eine Fußgängerüberweg. Ich habe gewartet, bis die Ampel grün ist, bin aber dann mit dem Fahrrad rüber geradelt über den Fußgängerweg und habe das Fahrrad nicht geschoben. Und allein dafür habe ich eine halbe Stunde Zeitstrafe
bekommen.
Die hätte ich aber nicht bekommen, wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt schon das am meisten kontrollierte Team waren. Die hätten das ja nicht gesehen, aber ich wusste auch nicht, dass es wirklich verboten war. Aber solche Sachen passieren dann eben, wenn man ständig überwacht wird, was natürlich ein Riesenstress war für das gesamte Team.
Einmal zum Beispiel, vor allem für dich.
Ja,
das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, du kämpfst da schon überhaupt mit dieser gewaltigen Strapaze und dann verlierst du wegen so 2 Dingen, für die du eigentlich ja nichts kannst, sagen wir mal so,
eine ganze Stunde.
Eine Stunde ist viel bei so einem Rennen.
Die erste Etappe fährt man ja nonstop durch, weil man dadurch die Mojave-Wüste kommt. Die ist direkt sozusagen nach der Sierra Nevada, kommt die Mojave-Wüste, bevor man
Die
dann in die
musst du
Rocky
wahrscheinlich nachts
Mountains
fahren,
fährt.
oder?
Da hat es tagsüber bis zu 50 Grad. Deswegen habe ich zum Beispiel auch in der Sauna trainiert für das Rennen. Also mein Home Trainer in die Sauna gestellt bei 65 Grad. Also Finnisch ist, glaube ich, nicht die Finnische, ist irgendeine andere. Auf jeden Fall 65 Grad habe ich dann oft trainiert, mal eine Stunde auf dem Home Trainer in der Sauna, um mich eben an die Hitze zu gewöhnen. Kann man tatsächlich. Es war für mich eine Erfindung von mir damals. In der Zwischenzeit habe ich bei der letzten Tour de France gehört, man machen es sogar die Profis in der Zwischenzeit, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Kann tatsächlich sogar hilfreich sein, besser zu werden. Für mich war es einfach nur eine Abhärtung, die ich eben gemacht habe, um auch zu sehen, wie mein Körper darauf reagiert. Trotzdem versucht man es natürlich zu vermeiden und die Idee war eben, durch die Mojave durchzufahren in der ersten Nacht. Das heißt, die erste Nacht habe ich tatsächlich auf Schlaf verzichtet und bin dann die ersten 880 Kilometer durchgefahren. Und das Ziel war Flagstaff in der Nähe vom Grand Canyon. Und Flagstaff liegt auf 2000 Meter und dann hat man von Sedona aus einen Anstieg von ungefähr 1000 Höhenmeter auf den letzten Kilometern der 880 ersten Etappe sozusagen für mich. Und das Problem war, man kriegt auch eine Zeitstrafe, wenn man hinter sich eine Autokolonne hat. Also die Begleitfahrzeuge müssen darauf achten, dass sie nicht verkehrsbehindernd sind. Und es ist so, nachts, wenn man nachts fährt, muss ein Auto direkt hinter mir sein, was mir, und ich muss dann
Wegen
im
Licht.
Scheinwerferkegel dieses Autos fahren. Und Sedona nach Flagstaff hoch ist eine ganz schmale Straße. Und dann, ich fahre natürlich im Schneckentempo da hoch. Und dann hat sich da hinten dran eine Autoschlange gebildet. Und mein Team erkennt das und fährt rechts raus. Und ich habe nicht mehr, ich war dann wirklich müde, ich hab nicht mehr mitbekommen, dass die nicht mehr hinter mir sind. Und fahre einfach weiter. Und plötzlich sehe ich, wie mir entgegenkommt, von oben sozusagen zurückfahrend ein Kontrollfahrzeug. Und ich schaue nach hinten, ob alles in Ordnung ist und sehe das Begleitfahrzeug nicht. Und dann war natürlich eine garantierte Zeitstrafe. Also ich musste sozusagen, ich durfte nicht auf dem Fahrrad sein. Also muss ich schnell vom Fahrrad runter. Und ich habe so eine Panik geschoben, dass ich auf der falschen Seite absteigen wollte, die ich nicht trainiert hatte. Und kam nicht aus dem Pedal raus. Und habe dann so gerissen am Pedal, dass ich mir unten das abgerissen habe. Ich habe mir tatsächlich vom Schuh diese Klicker abgegrissen, mit der man einklickt in die Pedale. Und habe mir dabei das Knie so verdreht, das sieht man dann auch im Film am nächsten Tag, wo es in Flagstaff losgeht, dass mein Knie mir eben Schmerzen bereitet. Aber habe dann gesagt, auch ganz lapidar, mit jedem Kilometer, wo ich locker rolle, wird es wieder besser. Aber das war dann wirklich die Situation,
Ersten Mal.
weil ich eben panische Angst schob, die dritte Zeitstrafe zu bekommen und dann möglicherweise noch disqualifiziert zu werden. Dann.
Okay, vielleicht das noch ganz kurz ergänzen. Die ersten beiden Zeitstrafen hast du ja also auch beide am ersten Tag.
Ja, die waren schon in der ersten Nacht. Also
Boah. Wenn es irgendwo hinten raus passiert und man das Ziel schon irgendwie relativ dicht weiß, dann mag man das mental noch einen Ticken verkraften, so nach dem Motto, ja gut, okay, dann halt eine halbe Stunde, Stunde später. Aber am Anfang, wo man nicht weiß, was noch alles kommt, wie häufig solche Zeitstrafen letztendlich kommen, das muss man erstmal mental verarbeiten.
Ja, das war nicht so
Michael,
einfach.
10.000 Kilokalorien pro Tag. Wie hast du die zu dir genommen?
Ja, also ich habe das verschiedene Sachen trainiert und geübt. Aber mal nicht trainiert, habe ich dann am Schluss nur noch eine, aber verschiedene Sachen geübt. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass feste Nahrung nicht funktioniert. Es muss sehr schnell durch den Magen durchgehen können. Gerade auch in der Hitze. Deswegen habe ich komplett auf flüssige Nahrung umgestellt, tagsüber. Das heißt, ich habe im Prinzip ja, Elektrolyt ständig getrunken, Elektrolytgetränk, was so, ja, mit praktisch eine Art Orangensaft war, mit Elektrolyten und zwischendurch habe ich immer was getrunken, was im Prinzip so ein Schokoladengetränk war. Das heißt, das war für mich dann so mein Kaba. Und das habe ich zum Beispiel auch bei den Bergrennen gemacht. Immer am Berg oben habe ich einen großen Schluck genommen, weil ich dann auf der Abfahrt praktisch das dann relativ leicht durch den Magen ging, also nie unter Anstrengung, wenn es irgendwie ging. Und damit habe ich schon geschaut, dass ich ungefähr pro Stunde, wo ich auf dem Fahrrad saß, 500 Kalorien zuführte. Das ist etwas so ein bisschen weniger von dem, was ich brauchte. Also vom Fahrrad selbst brauchte ich ungefähr 500 bis 600 Kalorien plus den Grundumsatz. Das heißt, ich bin in eine Schuld geraten. Die Schuld Also Kalorienschuld, die habe ich aber versucht auf zwei Ebenen zu beheben. Erstens hat man sich ein bisschen einen Beutel angefressen noch die letzten 2 Wochen vorm Rennen. Also ungefähr so 3 Kilo. Das waren ungefähr nochmal dann ungefähr so 30.000 Kalorien. Die habe ich schon mal so dann als Plus gehabt. Die wollte ich dann abspecken sozusagen während dem Rennen. Und natürlich den Vorteil, den ich hatte, war eben, dass ich nachts tatsächlich 8 Stunden Pause machte. Das heißt, ab zum Abendessen gab es dann immer mindestens 100 bis 150 Gramm Nüsse in
Nüsse,
Joghurt oder sonst
kleine
irgendwas.
Nudeln.
Ja, hauptsächlich
Das ist
Nüsse
so gerne
waren das.
gemacht.
Nudeln gab es auch als Essen, aber wenn ich dann in der Badewanne saß, noch, um die Muskeln etwas zu relaxen, in der Badewanne jeden Abend im Hotel habe ich dann meine 100 Gramm Nüsse gegessen, die ja auch schon wieder deutlich viel, also wirklich sehr viele Kalorien haben, also nochmal knapp 1000. Und die Kombinatorik war es dann eben, ja, ein bisschen abspecken, gut essen, gut Abendessen, die Nüsse und dann tagsüber eben nur Flüssigkeit. Oder halt ganz viele Wassermelonen. Ich habe unfassbar viele Fass Wassermelonen gegessen.
Also auf dem Fahrrad,
Auf dem
einarmig
Fahrrad, ja. Ich habe
oder freihändig.
jeden Tag so eine amerikanische Riesenwassermelone
Oh,
verdrückt.
lecker. Hast du mal unterwegs ans Aufgeben gedacht? Kam das vor so einem Moment? Oder war das für dich völlig klar? Nö, nö, Aufgeben keine
Also,
Option.
das erste Rennen bin ich ja gefahren mit einer Crew, die eben mich da voll unterstützt hat und es ging alles auf wunderbar. Ich hatte auch sehr viel Rückenwind, muss man sagen. Also man fährt sowieso in eine Richtung, ist ja nicht ein Rennen im Kreis rum. Das heißt, man kann Vor- und Nachteil ist eben mal entweder Rückenwind oder Gegenwind. Wir hatten Glück, dass wir sehr viel Rückenwind hatten. Ich meine, ich weiß noch, dass ich durch das Monument Valley mit fast 50 km/h gefahren bin, ohne groß zu treten.
Okay.
Da musste man ja Angst haben, dass man vom Fahrrad fällt, weil der Wind richtig geblasen hat dort.
Da fährt man wahrscheinlich total aufrecht und macht dann
Ja,
die
ich habe dann eher gedacht, das muss ich,
Doppelbizeppose
ja genau, muss ich eher jetzt noch Flügelchen
oder
haben.
Latzpose, ja.
Ja, genau. Aber nee, es war, wie gesagt, es war ein Glücksfall, deswegen war das gar kein Problem. Da hatte ich nie ans Aufgeben gedacht. Das war so verrückt, dass ich sogar hinterher noch einen Psychologen aufsuchte, ganz ehrlich, einen Psychologen aufsuchte und fragte, wie kann man so was Verrücktes machen? Was stimmt in meinem Kopf nicht? Ja, also da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist ein Vollidiot, der jetzt hier zuhört. Aber ich habe mich echt gewundert, warum ich das so problemlos geschafft habe. Ich habe das, was das angeht. Ich bin allerdings in ein Loch gefallen hinterher, weil ich dann eben, ja, wie soll ich sagen, was ist das nächste Ziel? Ja, oder überhaupt auch die Belastung hat dann schon so irgendwas in meinem Kopf verändert, was mich viel, viel reflektieren ließ. Aber das ist eine
Ja, und
andere
ganz,
Geschichte, da wird es noch sehr,
das
sehr
ist vielleicht, ja,
privat.
aber das ist. Das ist eine super spannende Sache, Michael, weil das berichten ja viele, die sehr erfolgreich waren. Ich habe das im ganz klein erlebt. Ich habe 2019 bei der CrossFit Weltmeisterqualifikation mitgemacht. Ich bin jetzt kein herausragender Athlet, aber in meiner Altersklasse habe ich doch mit deutlichem Abstand den deutschen, ich nenne es jetzt einfach mal einen Titel, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, weil es gibt keinen typischen Titel dafür, aber ich hab meine Konkurrenz deutlich geschlagen und in den 4, 5, 6 Wochen danach hatte ich selber gemerkt, was ist mit mir los? Ich habe überhaupt keine Motivation zu trainieren, weil ich wusste, aufgrund meines beruflichen Setups hätte ich gar nicht weitermachen können, für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft dann. Deswegen wusste ich, es geht nicht weiter bis zur Weltmeisterschaft. Und dann hat mir wahnsinnig die Motivation gefehlt, das Training aufrechtzuerhalten. Und das war wirklich im ganz Kleinen. Und bei dir, wenn du so ein unfassbar hartes Rennen durchziehst, ich kann es richtig gut nachvollziehen und das ist ja auch eine Metapher fürs Leben.
Ja, wir sind auch wieder beim Lebenssinn, was wir ja vorhin ausführlich besprochen haben im Rahmen der Methusalem-Strategie. Dieser Bereich hatte plötzlich einen Knack bekommen und ich musste dann wirklich mich wieder ein bisschen aufrappeln. Hab dann Einladung bekommen, über das Rennen zu erzählen, auch bei uns hier in Freiburg. Und da waren meine Kinder in der ersten Reihe gesessen. Und es gibt so einen Spruch, wer durch das Race Across America ist wie ein Tor und wer durch dieses Tor fährt, kommt verändert hinten raus. Also kommt verändert durch. Diese Veränderung habe ich ja durchgemacht, auch mit dem Psychologen zusammen dann. Und ich habe aber gemerkt, es war wirklich auch für mein Team auch verändernd und für alle. Und dann war mir plötzlich klar, der Lebenssinn besteht es darin, diese Veränderung auch meinen Kindern irgendwie teilhaben zu lassen. Und habe dann einfach entschieden, ich fahre dann nochmal das Rennen nochmal. Und das habe ich dann 2010 gemacht.
Das war dann 3 Jahre später,
Zwei
richtig?
Jahre später,
2 Jahre
genau
später,
zwei
ne?
Jahre später. Paar von meinen früheren Teammitgliedern, die waren dagegen, weil sie gemeint haben, wenn es dann hart wird, für die Kinder, die dürfen das nicht sehen. Und du hast mich ja gerade gefragt, ob ich schon mal an den Punkt kam, wo ich fast aufgegeben hätte. Das war dann beim zweiten Rennen. Und zwar war auch da wieder Die Zielsetzung, das Problem, ich wollte meinen Kindern beweisen, dass ich das Rennen gewinnen kann mit dieser Strategie. Also ich habe das Ziel gesetzt, das Rennen zu gewinnen. Ich habe das auch hochgerechnet, habe gesagt, okay, statt 8 Stunden Schlaf, mal vielleicht nur 7, wirst du auch gehen. Die Wattzahl nochmal um 2, 3 Punkte erhöhen, die ich fahre. Und dann habe ich hochgerechnet, dass ich dann sogar den Robic hätte schlagen können.
Okay.
Also bin ich damit an den Start gegangen. Ja, dieselbe Strategie, wieder nachts schlafen, aber eben mit der Zielsetzung, das Rennen zu gewinnen. Und ich war auch auf gutem Kurs. Nach 2 Tagen war klar, ich bin um so viel schneller, dass ich, wenn jetzt die anderen langsamer werden und ich meine, wenn ich es durchhalte bis zum Schluss, habe ich eine gute Chance, unter die ersten 3 zu kommen, möglicherweise zu gewinnen. Und dann kam aber etwas, was eben anders war, 2010 wie 2008, und zwar wo, an manchen Stellen, wo ich damals Rückenwind hatte, hatte ich plötzlich Gegenwind. Und meine Strategie, schneller zu fahren, wenn ich fahre, ist tödlich bei Gegenwind. Weil der Wind ist nicht was, was linear die Leistungssteigerung erfordert auf dem Fahrrad, sondern es geht exponentiell. Das heißt, wenn man 20 km/h fährt und hat 20 km/h Gegenwind, erhöht es die Wattzahl, die man fahren muss, gegenüber keinem Wind vielleicht um 10 Watt oder 15 Watt. Wenn man aber schon 30 fährt und hat 20 km/h Gegenwind, ist es so, wie wenn man 50 fahren müsste. Und dann redet man nicht mehr von 200 Watt, sondern redet man von 350 bis 400 Watt. Das heißt, die Wattzahl geht exponentiell nach oben, ist ja auch das, was uns limitiert. Deswegen können wir nicht 100 km/h fahren auf dem Fahrrad, weil eben der Windwiderstand exponentiell ansteigt. Und mein höheres Grundtempo, das notwendig war, damit ich schlafen konnte, war dann mein Verhängnis. Und der Wind wurde tatsächlich zu einem Faktor, der nicht nur mein Ziel in Frage stellte, komme ich an, sondern wenn ich das Ziel weiter verfolgen würde, würde auch bedeuten, dass ich das Ziel möglicherweise gar nicht erreiche. Tatsächlich auch zum Did Not Finish werde, weil ich dann in diese Situation komme, wo alle anderen kommen, dass ich mich körperlich überlaste und mich davon nicht mehr erhole. Und dieser Knackpunkt ist auch der Knackpunkt, der dann im Film festgehalten wurde und hat dann auch zum Titel des Films geführt. Weil der Titel ist mir dann einen Tag später eingefallen, weil ich war da wirklich an der Grenze, habe gemerkt, ich brauche mehr Erholung, habe dann die eine Nacht 13 oder 14 Stunden geschlafen, Pause gemacht, habe gewartet, bis der Wind weg ist und bin dann wieder weitergeradet. Aber für mein Ziel, für mein Team, die damit gerechnet hatten, dass ich das gewinnen will, war das natürlich ein absolut trauriger Moment. Für meine Familie allerdings und für meine Frau war das natürlich ein entscheidender Moment, wo ich eben die Weichen gestellt habe, dass eben das Ziel nicht der Sieg sein muss, sondern dass ich meine Kinder mit ins Ziel bringe, und zwar so, dass wir tatsächlich als Finisher gelten und nicht als Leute, die es nicht schaffen oder aufgegeben haben. Und deswegen war auch der Titel des Films später dann, du musst nicht siegen, um zu gewinnen.
Dieser Film, den gibt es jetzt online anzuschauen, richtig?
Ja, ich habe mich entschieden.
Den werden wir natürlich verlinken unter in der Videobeschreibung und in die Shownotes zu diesem Podcast hier, dass man sich das mal in Ruhe anschauen kann. Ich habe mir das angeschaut, ich finde es schwer beeindruckend, hat mich sehr fasziniert. Es gibt ja auch zu deinem Rennen dieses Buch hier, das werde ich ebenfalls verlinken, ja. Die Herausforderung Race Across America oder RAM abgekürzt.
Ja, das Buch entstand beim ersten Rennen, wurde dann ein bisschen ergänzt durch viele Informationen im zweiten Rennen. Es ist also ein Companion aus beiden Rennen. Es gibt sehr viele Grundlagen. Ich denke, das Buch ist vor allem interessant natürlich für Radsportler. Jeder, der Radsport betreibt und mal ein bisschen eine längere Strecke fahren will, ist das Buch eigentlich ein Muss. Aber der Film zeigt noch deutlicher eben, wie das Ganze funktioniert, wie man das so erlebt. Und mir war es einfach wichtig, das mit vielen Menschen zu teilen und nicht nur die, die vielleicht aus Radsportgründen die DVD gekauft haben. Es gibt sowieso kaum noch DVD-Spieler. Und ich hoffe, dass der Film vielen Menschen Freude bereitet.
Michael, wann bist du zum letzten Mal auf dem Rad gewesen?
Eigentlich gestern auf der Fahrt zu meinem Acker.
Wie viele Kilometer sind das?
Aber ich versuche schon noch jeden Tag ein Stündchen zu fahren. Meine Leistungswerte.
Ein Stündchen.
Ja, okay. Aber wirklich nur eine Stunde. Mehr Zeit habe ich leider nicht, weil ich bin momentan damit beschäftigt, die Menschheit davor zu retten, dass die WHO unser Leben diktiert. Das ist eine große Gefahr. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man jetzt schauen, weil die Prävention wird dann besser sein wie die Therapie, wenn das Unheil auf die Menschheit zukommt. Das beschäftigt mich sehr. Das ist so viel, dass ich fast wieder so viel arbeite wie damals als Chief Executive in meiner Firma. Also ich fast schon anfange, ungesund zu leben. Ich muss mich immer wieder an den Zeitfaktor in der Methusalem-Strategie erinnern und mir wirklich ganz gezielt, ganz bewusst diese Stunde jeden Tag rausnehmen, auf der ich jetzt im Winter entweder auf dem Hometrainer sitze oder eben auch auf dem Acker dann dahin radel und dann auch sehr viel körperlich arbeite. Ganz, ganz wichtig, dass man das eben immer wieder macht. Meine Wattwerte sind interessanterweise noch nicht groß verändert, obwohl jetzt schon das Rennen 12, 13 Jahre her ist oder 14
Wie
Jahre
viel
her
fährst denn
ist.
du ungefähr? Wie viel Schnitt?
Also wenn ich so auf dem Hometrainer sitze, sind dort die 200 Watt mein aerobes Training. Also wo ich den Mund noch zuhalten kann, wenn ich radle. Das funktioniert noch ganz gut. Metabolisch und so müsste ich wirklich trainieren und mental sowieso sowas Längeres nochmal zu fahren. Aber mein Traum ist immer noch, als ältester Finisher das Rennen nochmal zu fahren. Deswegen beobachte ich jedes Jahr, wenn da die anderen am Start sind. Es gibt tatsächlich jetzt schon einige, die über 60 waren, die das Rennen geschafft haben. Und einige fahren es jedes Jahr und ich hoffe, dass die irgendwann mal aufhören und nicht erst mit 80
Und dann
aufhören,
kommst du.
weil dann müsste ich auch warten, bis ich 80 bin. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwann mit 70 plus dann das Rennen nochmal in Angriff nehmen könnte. Also gesund genug bin, es machen zu können, aber wenn ich es nicht bin, wir hatten ja bei der Methusalem-Formel darüber gesprochen, beim Methusalem-Strategiebuch. Es geht nicht darum, ob ich es dann wirklich schaffe oder nicht. Allein das Ziel, bis dorthin mich fit zu halten, ist schon alles, was zählt, denke ich.
Vielleicht als Schlusssatz ganz persönlich für dich. Wenn du tatsächlich erst mit 80, 85, vielleicht sogar 90 an den Start gehst, dann bist du zumindest bis dahin grundmotiviert, immer auf deine Gesundheit zu achten, weil du ja das als ganz großes Ziel ausgerufen hast. Wichtig ist nur, dass du davor, vor dem Start, auch schon das Ziel danach kennst.
Ja, absolut. Ich meine, wir müssen uns, das ist halt das Merkwürdige unserer modernen Gesellschaft, wir sind so weit weg durch unsere kulturellen Veränderungen, die kein Nachteil sind. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, es ist toll, dass es ein Internet gibt, es ist toll, dass es all diese Dinge gibt, dass unser Leben etwas bequemer geworden ist in vielen Bereichen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass es halt artfremd ist und dass wir in Eigenverantwortung stehen, gesund zu bleiben. Und ich hoffe, dass die Methusalem Strategie, das Buch ein bisschen dazu beiträgt und der Film vielleicht motiviert, auch selbst wieder ein bisschen Sport zu treiben.
Michael, ganz herzlichen Dank für dieses erneut tolle Interview. Und an alle möchte ich gerne nochmal ja, den Hinweis richten, dass die anderen Videos, die ich mit Michael in der Vergangenheit schon gemacht habe, dass die unbedingt anzuschauen sind, vielleicht sogar während man eben dann auf dem Fahrrad sitzt. So mache ich das ja auch. Ich sitze auf dem Fahrrad und bilde mich fort, gucke mir Videos an, zum Beispiel Interviews, auch solche, höre Podcasts. Es wäre vielleicht ein Aufruf, das eben genau so nachzutun, um sich dann ja nicht nur körperlich, sondern auch mental und geistig fit zu machen für dieses Gesundheitsthema. Danke, Michael.
Ich danke dir.